Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast von der EFG Thun. Von wo auch immer du zuhörst, wir hoffen, dass du durch die Predigt ermutigt und gestärkt wirst. Wir sind begeistert von Gott und dass er sich uns in Liebe zuwendet. Es ist unser Wunsch, dass du auch durch die Predigt etwas davon kannst spüren, wie fest du Gott am Herzen liegst. In diesem Sinn, eine berührende und bereichernde Zeit in den nächsten paar Minuten mit den Gedanken von dieser Predigt.
Ja, so ein strauben Text ist es im Fall nicht. Aber ein Text, der mir immer wieder begegnet ist und den ich schon recht herausfordernd finde, aber ich freue mich heute Morgen mit euch den Text durchzugehen. Es ist ein Text aus dem 4. Buch Mose. Und bevor wir in den Text eintauchen, möchte ich mit euch da die bekannte Übersichtskarte wieder mal anschauen, dass ihr ungefähr wisst, wo der Text abspielt. Er spielt sich dort ab in diesem weißen Kreis. Oben links fängt die Karte an mit der Geschichtslinie, mit der Schöpfung, dem Sündenfall, wechselt dann am Ende von der ersten Linie mit dem Abraham auf die zweite Linie. Dort begegnen uns der Erzväter Isaac, der Jakob, seine 12 Söhne, die Auswanderung von seiner Sippe nach Ägypten wegen einer Hungersnot. Und schliesslich wechselt es mit der Gefangenschaft vom Volk Israel und dem Auszug aus Ägypten auf die dritte Ebene. Das Volk Israel ist auf dem Weg von Ägypten ins verheißene Land, war am Berg Sinai gewesen, mit den 10 Geboten und hat schliesslich den Ort erreicht, wo 12 Männer aus dem Volk Israel das verheißene Land, das Land, wo Milch und Honig fließen soll, auskundschaften. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte. Das Land Kanaan, wo Gott den Israeliten versprochen hat, war tatsächlich ein wunderbares Land gewesen, mit üppigen Landflächen, wo ganz viel Ertrag auf sie gewartet. Aber es hat dort auch grosse, stämmige Völker gehabt, die in den Ländereien hinter dicken Mauern gelebt haben. Und 10 von den 12 Kundschafter hatten Angst gehabt, in das versprochene Land einzuziehen und haben Stimmung gemacht gegen die 2 Kundschafter, die den Israeliten erklärt haben, hey, mit Gott schaffen wir das. Schliesslich hat das Volk diesen 10 Kundschafter mehr geglaubt als die anderen 2 und wollten sie steinigen. Gott ist eingegriffen und hat Mose erklärt, dass das Volk auch gleich noch nicht reif ist für den Einzug in das verheißene Land und hat sie noch einmal 40 Jahre auf eine Wüstenwanderung geschickt. Die Stimmen gegen Mose und Aaron sind aber immer wie mehr und lauter geworden. Und unmittelbar vor unserem Text ist es so weit gekommen, dass 250 einflussreiche Männer aus dem Volk Israel zu Mose und zum Aaron sind gekommen und sie haben aufgefordert, dass sie doch endlich ihre Verantwortung abgeben und einer neuen Leitergeneration Platz machen. Und dann kommt eben die berühmte Geschichte, die vielleicht ein paar von euch auch kennen, wo sich die Erde aufgetan und die Anführer von diesem Aufstand, der Korach mit seinen 250 Männern, vom Erdboden sind verschlungen worden. Und hier setzt unsere Geschichte ein. Am nächsten Tag machten die Israeliten Mose und Aaron schwere Vorwürfe und riefen, ihr habt Menschen umgebracht, die der Herr erwählt hat. Das ganze Volk stellte sich gegen sie. Da drehten sich die beiden zum heiligen Zelt um. Im selben Augenblick wurde es von der Wolke Gottes bedeckt und der Herr erschien in seiner Herrlichkeit. Mose und Aaron traten vor den Eingang und der Herr sprach zu Mose, geht weg von diesen Leuten, ich werde sie auf einen Schlag vernichten. Da warfen sich die beiden zu Boden. Dann sagte Mose zu Aaron, nimm eine Räucherpfanne, fülle sie mit Glut vom Altar und streue Weihrauch darüber. Bring es zu den Leuten, um ihre Schuld zu sühnen. Beeil dich, denn der Herr ist zornig. Er hat schon begonnen, die Menschen zu töten. Wenn ich den Text lese, dann fällt mir als erstes auf, wie schlimm das für Mose und Aaron und für Aaron sein musste. Sie haben das Volk aus der Sklaverei rausgeführt durch die Wüste, obwohl es ein starrsinniges Volk war. Und der Mose ja eigentlich den Job gar nicht machen wollte. Gott hat aber ihn und seine Brüder Aaron dazu berufen und so haben sie sich mit ihnen auf den Weg gemacht und mit Gott. Sie haben ihr das Beste gegeben und doch sind sie in eine Situation geraten, wo sich das ganze Volk gegen sie hat gestellt. Ich stelle mir vor, das muss krass gewesen sein für die beiden. Wie sich alle Menschen aus dem Volk Israel gegen sie haben gestellt, obwohl sie so viel haben für sie hergegeben. Ich weiß nicht, ob du vielleicht das selber auch schon erlebt hast. Vielleicht als Chef, dass sich Mitarbeiter gegen dich stellen. Du als Leiter, dass sich Leute gegen dich stellen. Vielleicht hast du es als Mutter, als Vater erlebt, dass sich Kinder gegen dich stellen. Es ist kein schönes Gefühl, wenn Leute gegen einen sind und Leute einem in Frage stellen und sagen, hey, mit dir geht es nicht weiter. Ja, und was machen der Aaron und der Mose in dieser Situation? Stehen sie einfach her und lesen diesen Rüppel-Israeliten endlich mal die Leviten? Nein, sie drehen sich um zum heiligen Zelt und suchen die Nähe von Gott. Das fasziniert mich. Und das ist bin ich in letzter Zeit ein paar Mal beim Bibellesen begegnet. Beim König Hiskia war es genau das Gleiche. Jerusalem ist belagert worden und er hat einen Brief von seinen Feinden bekommen, wo drin steht, er soll sich endlich ergeben und abdanken. Und es steht, es ist als erstes ist er mit diesem Brief in den Tempel gegangen und hat ihn vor Gott ausbreitet. Wie reagierst du, wenn du belagert, bedrängt, beschuldigt oder angefeindet wirst? Vielleicht sogar wirklich zu Unrecht? Wirst du wütend und kommt aus dir raus eine Schwall an Gegenanklage oder Rechtfertigung? Mir passiert das immer wieder mal. Ich fühle mich persönlich angegriffen und mein erster Impuls ist, mich wehren und zurückschlagen. Ich wünsche mir für dich und für mich, dass wir die innere Ruhe und den inneren Kompass haben, der immer zuerst auf Gott zeigt. Dass wir uns zuerst zu Gott umdrehen, ihm die schwierige Situation auslegen und so sein Herz können spüren, wie wir reagieren können in solchen Situationen. Ich finde das eine wunderbare Lehre aus diesen ersten zwei Versen. Aber dann wird es ein bisschen komplizierter. Ihr seht hier das Markierte. Geh weg von diesen Leuten, ich werde sie auf einen Schlag vernichten. Der Herr ist zornig, er hat schon begonnen, die Menschen zu töten. Was empfindest du bei diesen Zielen? Da habe ich vorhin davon geredet, dass ich mir wünsche für uns, dass wir in herausfordernden Lebenssituationen Impulskontrolle haben und nicht zurückschlagen und zuerst in aller Ruhe bei Gott die Situation auslegen. Und dann scheint es auf den ersten Augenblick, dass Gott selber die Impulskontrolle nicht hat. Wie ist es zu verstehen, dass Gott zornig ist und die Menschen alle töten wollen? Ist das wirklich Gottes Wesen? Ist es der gleiche Gott, wo Paulus im Römerbrief von ihm sagt, das Gesetz aber wurde gegeben, damit alle Menschen erkennen konnten, wie sündig sie waren. Doch als das Ausmaß der Sünde unter den Menschen immer größer wurde, ist Gottes wunderbare Gnade noch grenzenloser geworden. Aber nicht nur im Neuen Testament lesen wir davon, wie Gottes Gnade grenzenlos ist. Im zweiten Buch Mose stellt sich Gott selber so vor. Er ging an Mose vorüber, also Gott, und sprach, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und meine Treue sind gross. Ja, wie ist Gott jetzt? Gross von Geduld, Liebe und Treue? Oder gleich ein impulsgeschürter Gott, der am Ende von seiner Geduld ist und das Volk Israel vernichten? Ja, wie lange hätte Gott Geduld und wann schlägt er zu? Können wir Gott trauen oder müssen wir Angst haben, dass hinter der nächsten Sünde ein zorniger Gott wartet, der uns bestrafen will? Ich habe in den letzten Wochen sehr viel über den Zorn von Gottes geforscht, gelesen und nachgedacht. Ich wollte hier Klarheit gewinnen aus der Bibel und habe in diesem Prozess habe ich dann auch ein Erklärungsvideo gefunden, das ich sackstark finde. Und ich bin sehr zurückhaltend, die Predigten so Erklärungsvideos einzubauen, aber in diesem Fall möchte ich euch jetzt so ein 5- bis 6-minütiges Video zeigen, aus zwei Gründen. Erstens, weil es vom Inhalt her mega fundiert und gut gemacht ist, einfach, aber tiefgründig erklärt. Und zweitens möchte ich mit dem Video möchte ich das Video aus einem Grund zeigen, nämlich für euch lustig zu machen. In der Metagruppe, dieser Intensiv-Kleingruppe, die hier ein Jahr dauert, wo man sich übrigens im Moment draussen noch einschreiben kann im Foyer auf den Listen, Dort ist es so, dass wir nebst vielen anderen Themen auch immer so machen, dass die Teilnehmenden in diesem Jahr von dieser Metagruppe die Bibel durchlesen oder damit anfangen, in ihrem Tempo die ganze Bibel mal durchzulesen. Und in diesem Prozess streuen wir immer dort wieder so Videos vom Bibelprojekt ein, wo die Teilnehmenden immer wieder sehr berühren und ihnen super Infos geben. Das Bibelprojekt ist eine gemeinnützige Organisation, die Videos und Blogs erstellen, für biblische Inhalte fesselnd und gut verständlich zu machen. Und ich denke, dass ein paar hier in der EFG die Videos schon kennen und ich muss sagen, es sind wirklich ganz wertvolle und sehr fundierte Beiträge, die einfach dazu dienen, dass Christen wieder Interesse und Freude an der Bibel finden und gefunden haben. Und so ein Video befasst sich eben mit dem Zorn oder der Langmut von Gott. Und wir möchten uns das Video jetzt mal anschauen. Ich finde das Video sehr gut gemacht und möchte auch den wenigen Lesern von euch Mut machen, sich vielleicht auch mal in die Bibelprojekt-Videos einzuklicken. Dort werdet ihr viele ganz gute, sättige Videos finden. Und vielleicht denkt ihr heute, wenn ihr das nächste Mal eine Nase seht oder eine lange Nase, kommt euch das wieder in den Sinn mit dem Zorn oder eben eine lange Nase haben. Aber gell, das ist einfach eine Möglichkeit, für sich dem Thema vom Zorn von Gott anzunehmen. Bibelprojekt und das Video haben nicht den Anspruch, die allesumfassende Wahrheit für sich zu beanspruchen. Es soll einfach eine Hilfe sein, das heikle Thema vom Zorn von Gott etwas besser ein bisschen einzuordnen. Ich finde es wichtig, weil wenn wir nicht ein bisschen Klarheit haben, wie das ist mit dem Zorn von Gott, dass wir uns eher, das Gespür bei Menschen, eher von Gott zurückziehen, weil sie nicht genau wissen, ob Gott jetzt barmherzig oder zornig ist. Was mir in dem ganzen Prozess vom über den Zorn von Gott, das nachzuforschen und nachzudenken, wichtig ist geworden, was zum Teil auch im Video vorgekommen ist, möchte ich hier noch ein paar Punkte festhalten. Zuerst ist, der Zorn Gottes hat in erster Linie damit zu tun, dass Gott den Menschen einen Weg, wo sie eingeschlagen haben, ihnen den Weg überlässt. Nicht er ist ein zorniger Rächer, sondern die Menschen ernten die Früchte von ihrem Handeln. Der zweite Punkt ist wichtig, dass wir die Bibel im Kontext lesen. In der Zeit, in der das Volk Israel unterwegs war, haben alle Kulturen und Götterreligionen Leid theologisch deutet in Bezug auf ihre Götter. Nicht psychologisch oder philosophisch oder soziologisch. Das ist erst viel später gekommen in der Menschheitsgeschichte. Wenn eine Ernte ist ausgeblieben oder es eine Überschwemmung gegeben hat, dann war es wegen einem zornigen Gott gewesen. Das ist nicht irgendwie wegen klimatisch oder ganz einfach wegen wettertechnischen Kapriolen passiert. Das haben die Menschen dann gar nicht auf dem Radar gehabt. Wenn sich vielleicht jemand bis zum Herzinfarkt hat überarbeitet, dann war das eine Strafe von Gott gewesen, weil Gott zornig ist. Und nicht vielleicht, weil er seinen Körper hat ausbeutet. Versteht ihr das Zusammenspiel? Dass menschliches Leid vielfach einfach eine Folge von Bosheit der Menschen ist. Ausnutzung von Ressourcen, klimatische Schwankungen oder einfach unerklärliches Leid. Das war kein Gedanke von den damaligen Menschen. Es ist immer alles theologisch gedeutet worden, auf Gott bedeutet. Und wenn etwas ist passiert, ist das gewesen, weil Gott zornig ist und weil eben etwas nicht gut gelaufen ist, ist Gott zornig gewesen. Mit diesem Hintergrund und in diesem Kontext müssen wir auch die Geschichten aus der Bibel verstehen, weil sie so sind aufgeschrieben worden. Ich glaube, dass biblische Autoren Situationen vielleicht auch als Zorn von Gott haben beschrieben, was überhaupt nichts mit einem zornigen Gott zu tun hatte. Aber sie haben es nicht anders gekannt, weil sie in diesem Umfeld sind aufgewachsen. Wir haben ja in Punkt 1 gesehen, dass wenn Menschen Konsequenzen von ihrem Handeln müssen tragen müssen, dass man es dann eben nicht einem zornigen Gott vorschreiben kann. Ich habe in der Vorbereitung auch gemerkt, und das finde ich ganz interessant, das ist ein Gedanke, den ich dann noch ein bisschen nachgehe, dass zum Beispiel die ganzen Opferrituale vom Volk Israel im dritten Buch Mose, im Levitikus, dass Gott vielleicht die Rituale auch eingeführt hat, weil das die Menschen verstanden haben zu dieser Zeit. In allen Religionen, in der Antike, zu dieser Zeit, haben Menschen, wenn etwas passiert ist, sie haben das Gefühl, dass ein zorniger Gott, haben sie geopfert. Das haben nicht nur die Israeliten gemacht, das haben alle anderen Religionen auch gemacht. Und wenn Gott dort vielleicht schon mit Jesus gekommen wäre, hätten die Menschen das überhaupt nicht verstanden. Und darum hat er vielleicht auch die Opferritual eingeführt, weil die Menschen so haben verstanden, was Versöhnung bedeutet. Und Gott hat es immer weitergeführt, bis dann Jesus als Opfer ist gekommen. Ich finde es ganz spannende Gedanken. Der dritte Punkt finde ich, es ist gut, dass Gott den Sohn spürt. Gott ist nicht einfach ein neutraler Gott, der so überall steht und sagt, du, gib mir nichts an, da habe ich jetzt also keine Emotionen dazu. Ich finde es gut, dass Gott Zorn spürt. Gott ist auf der Seite der Schwachen. Gott ist auf der Seite der Unterdrückten, von denen, die angetan werden. Er wird das Böse beim letzten Gericht anklagen und vernichten. Das ist ganz wichtig. Das Gericht am Ende der Zeit ist unglaublich wichtig, weil da Gott ein für alle Mal das Böse wird zerstören. Gott wird jetzt das Böse bloßstellen und alle Menschen werden sich neu vor Gott beugen, weil jedem und jeder klar wird sein vor Augen, dass das Böse muss zerstört werden. Das finde ich ganz einen wichtigen Punkt. Was uns nirgends zum Römerbrief führt, genauso wie eine einzige Verfehlung, der Adam, allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, Jesus, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Gott verdammt das Böse und der Sieg von Jesus bringt allen Menschen das Leben. Unverschuldet ist die ganze Menschheit durch Adam ist Strudel von Sünde und Tod gekommen und darum bringt Jesus allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Die Liebe hat am Schluss das letzte Wort und nicht der Tod und das Böse. Und der letzte Punkt, der mir ganz wichtig ist in dieser Zeit, ist, Liebe ist nicht eine Eigenschaft von Gott. Gottes Wesen ist durch und durch Liebe. Er ist Liebe. Gott ist nicht einfach ein himmlisches Wesen, das Liebe bevorzugt, das meistens liebt oder die Liebe für am wichtigsten hält. Gott ist Liebe. Er ist nur Liebe. Es gibt keine andere Quelle von Liebe als Gott. Er bedient sich nicht irgendeiner externen Quelle für Liebe zu bekommen. Wo immer Liebe ist, da ist Gott. Liebe ist das Wesen von Gott. Ich finde, es sind ganz wichtige Punkte, wenn wir so über den Zorn und die Texte lesen und über den Zorn von Gott nachdenken. Und ich hoffe, dass euch die Gedanken vielleicht auch helfen, über den Zorn von Gott nachzudenken und dort einfach auch weiterzukommen. Ich habe nicht den Anspruch, dass ich jetzt den Zorn von Gott in seiner Ganzheit verstanden habe und euch alles erklären konnte. Das ist einfach meine heutige Erkenntnis zu diesem Thema. Prüft doch das und kommt doch selber mit Gott ins Gespräch über das. Wenden wir uns aber jetzt noch am zweiten Teil vom Text zu. Und ich fange dort noch eins mit dem Vers 11 an. Dann sagte Mose zu Aaron, nimm eine Räucherpfanne und fülle sie mit Glut vom Altar und streue Weihrauch darüber. Bring es den Leuten, um ihre Schuld zu sühnen. Beeil dich, denn der Herr ist zornig, er hat schon begonnen, die Menschen zu töten. Aaron tat, was Mose gesagt hatte und lief mit der Räucherpfanne mitten in die versammelte Menge. Viele Menschen waren bereits gestorben. Aaron verbrannte den Weihrauch und versöhnte durch dieses Opfer das Volk mit Gott. So konnte er das Verderben aufhalten. Der Ort, an dem Aaron stand, war die Grenze zwischen Leben und Tod. 14.700 Menschen waren umgekommen, die Leute Korachs nicht mit eingerechnet. Als das Sterben aufgehört hatte, kehrte Aaron und Mose zurück an den Eingang des heiligen Zeltes. Und dort sind sie wieder in die Nähe von Gott gegangen am Schluss. Der zweite Teil von dieser Geschichte möchte ich jetzt mit euch ein bisschen allegorisch anschauen. Allegorie ist eine von möglichen Auslegungsarten von biblischen Texten und bedeutet eigentlich, dass wir hier das Handeln von Mose und Aaron sehen und das bildlich auf unser Leben übertragen. Gleichnis von Jesus sind zum Beispiel allegorische Texte. Da hat Jesus eine Geschichte genommen, die so nicht ist passiert, für den Menschen etwas zu erklären über das Reich von Gott, über das Himmelreich. Und zwar hat mich an dieser Stelle die folgende Stelle fasziniert und nicht mehr losgelassen. Der Ort, an dem Aaron stand, war die Grenze zwischen Tod und Leben. Denken wir an die Ausgangssituation von dieser Geschichte zurück. Es steht in der Bibel, dass sich das ganze Volk gegen Mose und Aaron gestellt hat. Das Volk, das sie am Anfang aus der Sklaverei im Auftrag von Gott haben, herausgeführt. Das Volk für das, was sie ihr Herz und ihr Leben eingesetzt. Sie haben die widerspenstigen Menschen voller Hingabe und Liebe geführt und was haben sie dafür bekommen? Ablehnung, Aufstand und Anklage. Wie einfach wäre es hier gewesen für einen Mose und einen Aaron, wenn sie sich beim heiligen Zelt auf ein Bänkchen hätten gesetzt, hätten zugeschaut, wie das ganze Volk an den Folgen für ihre Rebellion müssen tragen, die Folgen müssen tragen. Sie hätten können zuschauen und kommentieren, dass die Israeliten doch, ja, dass das ihnen jetzt gerecht geschieht. He? Ja, schaut die Leute, das sind die Folgen, die euch von Gott abwendet und einfach dort hocken und dem ganzen Treiben zuschauen. Aber nicht der Mose und der Aaron. Man spürt ihn hier regelrecht an, wie nach dass sie im Herz von Gott sind und Gottes Wesen auf ihr Handeln übergeschwappt ist. Sie haben Erbarmen mit dem Volk Israel. Und Mose will um alles in der Welt, dass das Sterben vom Volk im Volk aufhört und die Menschen können umkehren. Allegorisch auf unser Leben übertragen, in die heutige Zeit, bedeutet der Vers nichts anderes als: Wie schauen wir als Nachfolger von Gott heute auf die Welt, auf die Menschen, auf die Gesellschaft? Und wie reagieren wir darauf? Und dass in dieser Welt ganz viele Konsequenzen aus eigenmächtigem und von Gott losgelöstem Handeln der Menschen sichtbar sind, über das müssen wir nicht diskutieren. Ich habe selber das Gefühl, dass zunehmend die Welt aus den Fugen geraten ist und überall Krieg, Spaltung, harte Herzen und Egoismus regieren. Ist es jetzt der Zorn von Gott, dass es so läuft auf der Welt? Nein. Ich glaube, es sind viel mehr eine Konsequenz aus dem Handeln der Menschen, die sich von Gott abgewendet haben und jetzt ihre Früchte ernten. Und im Gegenteil, ich spüre immer wieder das Herz von Gott und sein Schmerz über ganz viele Sachen, die in dieser Gesellschaft und auf der Welt schlecht laufen. Wo Menschen auf der ganzen Welt auch unverschuldet an diesen Folgen müssen leiden. Gott empfindet einen ganz grossen Schmerz über ganz viele Geschichten in dieser Welt. Und er wünscht sich so von Herzen, dass die Menschen umkehren zu seiner Idee von einem guten Leben. Zum Shalom, dem alles umfassenden Frieden, wo die Welt und die Menschen auch hier bei uns in der Region Thun so dringend nötig hätten. Spüren wir das Herz von Gott? Drehen wir uns im Angesicht von dem, was auf der Welt aus der Fuge geraten ist, um zu Gott und suchen seine Nähe, sein Herz und spüren seine Liebe für die Welt? Oder hocken wir uns als Christen auf ein Bänkchen bei Gott und kommentieren mit einem harten Herz die Welt? Ja, das ist schon ganz schlimm, dass sich die Menschen von Gottes guter Schöpfungsabsicht entfernt haben. Jetzt haben sie Quittung, he? Sollen sie doch kriegen und sich selber zerstören? Sollen sie doch Streit haben in ihrer Familie und sich kaputt machen? Sollen sie sich doch gegenseitig ausbeuten und Länder kaputt machen? Sollen sie doch Drogen nehmen, bis sie sterben? Sollen sie doch etc. etc. selber die Schuld? Wie positionieren wir uns? Wie positionierst du und ich mich? Kommentieren wir eben von Abseits und mischen uns gar nicht mehr ein in die Welt? Oder stehen wir als Kind von Gott und in der Autorität vom Heiligen Geist in Riss von dieser Welt? Und ich möchte uns heute Morgen aus tiefstem Herzen dazu auffordern, dass wir Moses und Aarons für die Welt sind. Wir können die Botschaft von Gottes Versöhnung wie Aaron in die Welt eintragen, indem wir genau dort herstehen, wo Sterben ist. Das braucht Mut und das fordert uns raus. Es fordert uns raus, dass wir in dieser Gesellschaft, in dieser Welt teilhaben und dort dabei sind. Dass wir mit Gott verbunden sind, die Augen offen haben und sehen, wo wir in der Kraft vom Heiligen Geist Sterben, dem Sterben in dieser Welt können begegnen. Wie sieht ihr das in Riss stehen, in der Kraft des Heiligen Geist und in das Sterben von dieser Welt stehen, ganz konkret aus? Wie gelingt es uns, einen Unterschied auszumachen, wie der Aaron und der Mose in dieser Geschichte? Es führt uns immer und immer wieder zum Wesen von Gott, nämlich zur Liebe. Schaut, im 1. Korintherbrief können wir so eindrücklich lesen, dass die Liebe von Gott einfach alles ist und alles verändern kann. Dass sogar ohne die Liebe die besten Fähigkeiten und die grössten Gaben einfach nichts wert sind. Liebe verändert, nicht Zorn. Liebe verändert, nicht wegschauen und kommentieren. Liebe verändert, nicht Strafe. Liebe verändert, nicht schadenfreudig zu beobachten. Es führt immer wieder alles zur Liebe von Gott, wo der Heilige Geist in uns entfalten möchte. Und es ist eigentlich eine ganz einfache Frage, die sich für jedes von heute Morgen stellt. Wie fest ist die Liebe von Gott in mir entwickelt? Wie sieht es bei dir aus? Drehst du dich immer wieder um zu Gott und kommst in seine Nähe, dass der Heilige Geist in dir wirken kann? Ich möchte hier eine Folie von meiner Pfingstpredigt noch einmal einblenden, die uns dabei helfen kann. Der Heilige Geist übersetzt die Liebe von Gott in unser Leben in dem, dass er uns tröstet, dass er uns ermutigt, dass er uns Kraft gibt, dass er uns ermahnen und lehren kann, dass er uns in die Wahrheit führt und dass er uns mit Geistesgaben beschenken kann. Gibst du Gott und dem Heiligen Geist in deinem Leben Raum? Von nichts kommt nichts. Er bestraft dich nicht, wenn du nicht Zeit mit ihm verbringst. Letzten Sonntag, die Predigt von Jivera, haben wir gehört, der Satz, auf das, was du schaust, das prägt dich. Du kannst heute Morgen den Entschluss fällen, wieder auf Gott zu schauen. Dein Leben am Heiligen Geist zu öffnen, dass die Liebe von Gott in dir innen wachsen kann. Und dafür sind wir als Gemeinde und wir als Pastoren von Herzen gern für dich da. Besuch doch unsere Angebote, wo du geistlich wachsen kannst. Melde dich bei mir oder jemand anderem vom Pastorenteam für ein Wachsengespräch, das wir anbieten, wo wir zusammen schauen können, wo und wie du geistlich wachsen und den nächsten Schritt machen kannst. Besuche Kleingruppen, wo du die Liebe von Gott kannst erleben und dich kannst verändern. Es hat im Moment draussen die Liste, wo man sich einschreiben kann für all die Kleingruppen. Du musst selber aktiv werden. Wir drängen dich nicht. Wir schreissen dich nicht an ein Haar in einen Kurs oder in eine Kleingruppe. Der Bau liegt bei dir. Aber wir helfen dir sehr gerne, wenn du den nächsten Schritt möchtest gehen. Was du anschaust, das prägt dich. Drehe dich doch auch immer wieder um zu Gott und suche in ganz einfacher Form seine Nähe. Lass Worship, lies die Bibel, lies ein Buch, red mit Menschen über den Glauben, geh in die Natur, red einfach mit Gott. Er hat versprochen, dass er sich finden lässt, wenn wir ihn suchen. Und aus dieser Zuwendung zu Gott raus, genauso wie es der Aaron und der Mose gemacht haben, wachsen eben auch die Liebesfrüchte vom Geist, wo in uns eben auch Frieden, Freude, dass durch die Liebesfrüchte, die der Heilige Geist in uns entwickeln kann, dass wir eben Freude können leben, Frieden stiften, geduldig sein, gutmütig, sanftmütig, treu und selbstbeherrscht. Das sind die Geistesfrüchte aus dem Galater 5, 22. Wenn wir ins Herz von Gott kommen und der Heilige Geist in uns wirken kann, dann sind das die Früchte, die in unserem Leben entstehen können. Die Liebesfrüchte, die musst du nicht selber krampfhaft produzieren oder versuchen, sie rauszupressen aus dir. Das geht nicht. Die Früchte wachsen automatisch in deinem Leben, wenn du dir die Liebe und die Nähe von Gott aussetzt. Leute, das wollen wir doch alle. Sehnt ihr euch nicht auch danach, dass die Früchte in eurem Leben sichtbar werden? Stellt euch vor, was für ein Wohlgeruch und ein Geschmack wir für diese Welt sind. Wie deine Familie, deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, deine Frau, dein Mann, deine Kinder oder auch fremde Menschen, die du begegnest, wie die reagieren, wenn sie die Liebe von Gott in deinem Leben ganz neu sehen und wenn die Geistesfrüchte sie so richtig können ablesen und essen, weil du die lebst, weil sich in dir entwickelt haben. Was für ein Wohlgeruch du bist, wenn du nicht nur von außen kommentierst, was alles schlimm läuft in dieser Welt, was ja tatsächlich auch so ist, sondern wenn du eben in den Riss zwischen Leben und Tod einstehst. Wenn du in Situationen, die voll Zerstörung und Tod sind, plötzlich du einstehst und durch die Geistesfrüchte aufhören zu töteln, aufhören zu sterben und die Situationen vielleicht auch zurück ins Leben können finden. Das wollen wir doch alle. Stell dir vor, wie dein Glaube wieder relevant und kraftvoll wird. Das ist doch genau der Glaube, den wir uns danach sehnen. Zwei kleine Geschichten, wie die Früchte, die hier beschrieben sind, aus Galater 5,22, wo ich, wenn sie eigentlich anschaue, das sind nicht mega spektakuläre Früchte. Aber ich glaube, es sind Früchte, die die Welt zum Guten verändern. Zwei persönliche Erlebnisse, die nicht spektakulär sind, aber wo ich gemerkt habe, das verändert etwas. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt und sie passt hier sehr gut her. Als ich mal in Heimberg im Coop aus dem Auto ausgestiegen bin und gegen das Coop gelaufen bin, lag plötzlich einer aus dem Auto nebenan die Scheibachen und flucht mich an, ob ich im Auto noch einmal ankomme. Und ich habe gemerkt, ich habe wirklich nicht gemerkt, wahrscheinlich habe ich das Nadel in der Hand gehabt und bin mit dem Nadel ganz leicht irgendwie im Magen angekommen. Ich habe es wirklich nicht gemerkt. Und der hat mich jetzt so angemögt, ich sage euch, in vielen Fällen hat es zurückgetönt, die Wald, wie er hat dich gemögt. Aber dort habe ich einfach irgendwie, ich weiß nicht warum, bin ich zu ihm her und gesagt, hey, es tut mir im Fall mega leid, ich habe das nicht gemerkt. Also ich habe es selber nicht gerne, Leute an meinem Auto ankommen und kratzen machen, das tut mir auch leid, dass ich jetzt im Auto bin angekommen. Und dann hat er mich angeschaut mit grossen Augen. Der hat das auch nicht erwartet, dass ich so reagiere. Er hat gesagt, ja, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm gewesen. Und plötzlich haben wir zusammen geredet und gelacht. Und ich habe das Gefühl, dort ist irgendwie so wieder das Sterben aufgehört. Durch die Freundlichkeit, die mir dort gelungen ist, aus dem Geist aus oder wie auch immer, in dieser Freundlichkeit hat sich wie die Situation entspannt und anstatt Tod ist Leben entstanden. Oder auch eine andere Situation, die am Freitag passiert. Ich bin mit der Mutter und meinen Kindern sind wir auf einen Alpbuch gegangen. Die Mutter wollte jemanden besuchen. Und er ist so eine Frau, die hat auch nicht mehr so gut laufen können. Und die Hänge musste sie operieren. Und die hat die Leute alle müssen bedienen. Und gerade als wir sie kamen, ist eine riesige Gruppe an den Tisch gesessen. Dann hat die Mutter noch gesagt, geh doch denen helfen. Und ich dachte, ja, super. Und dann habe ich gedacht, ja, wieso eigentlich nicht? Dann bin ich zu ihr und habe gesagt, du kannst dir gleich helfen, servieren oder alles. Und die war so froh gewesen. Und am Schluss habe ich die Leute bedient. Und sie ist dann der Mutter noch den Käsekeller und die Wohnung zeigen. Es sind neue Leute gekommen. Dann bin ich zu den neuen Leuten her, habe Bestellungen aufgenommen, bin Meringue und Glassen machen. Und habe dort eine Stunde lang einfach im Beizli ausgeholfen. Und die Frau war so dankbar gewesen. Ich glaube, das hat jetzt nicht unbedingt die Welt verändert. Aber ich glaube, einfach die Freundlichkeit, die Hilfsbereitschaft, das gütig sein, bin ich überzeugt, das hat ein bisschen Licht in die Welt gebracht. Und ich glaube, es ist so einfach, wie wir in dieser Welt können dienen können, einen Unterschied ausmachen können, Risse sicher stehen. Und ich bin überzeugt, dass euch ganz viele Situationen werden auffallen, wo ihr eben vielleicht früher kommentiert aus der Ferne und beurteilt und vielleicht auch das Schlimme gesehen. Aber auch ihr könnt herstehen und die Früchte vom Geist leben. Machen wir doch heute einen Schritt auf Gott zu, dass wir mit seiner Liebe in Riss von dieser Welt stehen können. Dass das Sterben aufhört und das Leben zurückkommt. Zu dem sind du und ich berufen. Und wenn du das schon erlebst, dass das in Riss einstehen, dass das schon viel Tödliches zu neuem Leben hat verändert, dann möchte ich dich anführen, ganz nach dem Herzen von Gott zu bleiben und mit ihm zusammen noch ganz viel Gutes in dieser Welt zu bewegen. Amen.
Wir hoffen, dass du durch die Predigt gestärkt und aufgebaut bist worden. Die Predigt kann man übrigens jeden Sonntag auch live miterleben. Immer um 10 Uhr feiern wir zusammen Gottesdienst im Burgsaal an der Burgstrasse 8 in Thun. Neben der Predigt prägen Musik und Anbetung, Gebet und kreative Elemente unsere Gottesdienste. Für die Kinder findet parallel ein liebevoll gestaltetes Kindergottesdienstprogramm statt. Nach dem Gottesdienst können bei Kaffee und Gipfeli und ab und zu sogar bei einem einfachen Menü neue Kontakte geknüpft und alte Freundschaften gepflegt werden. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Sei es beim nächsten Podcast oder auch live zu Besuch im Burgsaal. Herzlich willkommen. Bis dahin wünschen wir dir nur das Beste. Möge Gott dich mit seiner Liebe und Nähe begleiten.